D-Radio Wissen. Update.
Fleisch spaltet die Gemüter. Die einen sagen, wir müssen weniger davon essen und besser mit der Umwelt und den Tieren umgehen. Die anderen sagen, wir wollen uns nicht vorschreiben lassen, was auf dem Teller landet, geht weg mit eurer Moralkeule. Jetzt kommt das Thema wieder hoch. Es gibt nämlich einen Vorschlag dazu, wie man erreichen könnte, dass weniger Fleisch gegessen wird. Das ist das erste Thema im Update heute mit Ann-Kathrin Horn.
Update.
Das Umweltbundesamt, also die zentrale Umweltbehörde der Bundesrepublik, ist der Auffassung, dass Dinge, die der Umwelt schaden, nicht mehr vom Staat subventioniert werden sollten. Ein Beispiel sind tierische Lebensmittel. Für die meisten Lebensmittel muss weniger Mehrwertsteuer gezahlt werden als für andere Produkte. Der normale Mehrwertsteuersatz liegt bei 19%, für Lebensmittel gelten 7%. Das Umweltbundesamt sagt, um Fleisch und andere tierische Produkte wie Käse und Milch herzustellen, wird die Umwelt belastet. Wenn in Deutschland Klima- und Umweltschutz so wichtig sind, wieso gelten dann für solche klimaschädlichen Produkte Steuererleichterungen? Andreas Burger vom Umweltbundesamt rechnet den Schaden vom Fleisch vor.
Fleischprodukte sind sehr klimaschädlich und zwar um ein Vielfaches mehr im Vergleich etwa zu Obst und Gemüse. Bei Rindfleisch haben wir es mit 7 bis 28 Kilo Treibhausgasemissionen pro Kilo zu tun. Bei Obst und Gemüse sind es weniger als ein Kilo.
Das Umweltbundesamt schlägt vor, dass für Milch, Käse und Fleisch der normale Mehrwertsteuersatz von 19% gelten sollte. Das würde bedeuten, dass diese Produkte dann teurer und wahrscheinlich weniger gekauft werden. Die Idee ist nicht neu. Auch Berater vom Bundeslandwirtschaftsministerium hatten das Ganze letztes Jahr schon vorgeschlagen. Jetzt also auch die Experten, die zum Umweltministerium gehören. Man könnte meinen, dass da viel Unterstützung kommt, zum Beispiel von den Grünen. Das ist aber nicht der Fall. Zumindest der Fraktionschef der Grünen im Bundestag, Anton Hofreiter, ist gegen eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch.
In unserem Mehrwertsteuersystem sind manche Ungereimtheiten drin, aber was ich für insgesamt sinnvoll halte, ist, dass Nahrungsmittel mit einem geringeren Mehrwertsteuersatz belegt werden als übrige Produkte. Wie gesagt, es gehört im Mehrwertsteuersystem aufgeräumt, aber nicht auf die Art und Weise. Und die Klimakrise gehört anders bekämpft, nämlich bei den Produktionsbedingungen.
Auch der Bund der deutschen Milchviehhalter ist gegen eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch. Das ist nicht überraschend, die Bauern hätten dadurch ja Nachteile. Der Sprecher der Milchviehhalter, Hans Foldenauer, sagt, dass wir woanders ansetzen sollten.
Zunächst mal müsste man schauen, dass man wesentlich weniger Nahrungsmittel verschwendet. Wenn die nicht verschwendet werden, dann habe ich schon einen geringeren Produktionsaufwand.
Dass es tatsächlich bald eine höhere Mehrwertsteuer für Käse, Milch und Fleisch gibt, ist ziemlich unwahrscheinlich. Sogar das Umweltministerium ist gegen den Vorschlag des Umweltbundesamts, obwohl es quasi die eigene Behörde ist. Aber Umweltministerin Barbara Hendricks hat gesagt, dass sie von der höheren Mehrwertsteuer auf Fleisch nichts hält. Aber das Thema zeigt mal wieder, in unserem System, vor allem bei der Mehrwertsteuer, gibt es viele Widersprüche. Das Umweltbundesamt kritisiert nicht nur den niedrigen Steuersatz für Fleisch, sondern auch für Diesel oder Kerosin. Das wird ja auch vom Staat subventioniert.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Im Netz hat der Vorschlag des Umweltbundesamtes für eine höhere Steuer auf Fleisch- und Milchprodukte vor allem eine Diskussion über Tierhaltung ausgelöst. Sabine Neuner schreibt auf der Facebook-Seite von D-Radio Wissen: Ich zahle gerne mehr für Fleisch, wenn im Gegenzug Massentierhaltung verboten und Tierschutzbestimmungen und Kontrollen verschärft werden. Hella Martin meint: Da können wir uns und unserer Zukunft ja nur wünschen, dass die Steuern auf alle Tierqualprodukte ganz kräftig erhöht werden. Sabrina Pelker schlägt vor: Wenn die Viehhaltung so schrecklich klimaschädlich ist, sollte man vielleicht mal die Viehhaltung überarbeiten. Wenn alle Kühe glückliche Weidekühe sind, werden das Fleisch und die Milch automatisch teurer und das Geld sollte direkt bei den Bauern landen. Mario Franz findet: Die Bauern sollten mehr für ihre Arbeit bekommen und nicht der Staat. Und Anne Paar glaubt: Oho, da kriegt der Deutsche schon wieder Panik. Wenn es ums Fleisch geht, versteht er nämlich keinen Spaß. Da ist dann auch der Umweltschutz, Tierschutz und alles andere vollkommen Wurst. Hauptsache, es gibt jeden Tag günstig Fleisch. Steffen Ulrich erklärt: Mündige Bürger brauchen keinen Nanny-Staat, der ihnen per Steuer vorschreibt, was sie essen sollen. Und Manfred Krämer spekuliert: Das Umweltbundesamt scheint besetzt zu sein mit Vegetariern und Veganern. Das ist doch nichts weiter als eine reine Propagandamasche für die andere und angeblich bessere und gesündere Lebens- und Ernährungsweise.
Was sonst noch wichtig war.
Wie konnte es sein, dass der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri schon als Salafist und möglicher Gefährder bekannt war und trotzdem quer durch Deutschland und Europa reisen konnte? Diese Frage wollte der Landtag in Nordrhein-Westfalen heute klären. Nordrhein-Westfalen war nämlich zuständig für Amri. Dort war er gemeldet und dort hätte er bleiben müssen. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger hat vor der Sitzung gesagt, ja, die Behörden haben Fehler gemacht.
Ich glaube, dass all die Ermittler, die im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum seinerzeit die Bewertung vorgenommen haben, heute gerne eine andere Bewertung vornehmen würden.
Aber Jäger nimmt die Ermittler auch in Schutz. Klar, hinterher weiß man es immer besser.
Also man muss, glaube ich, unterscheiden. Wir diskutieren heute mit dem Wissen von heute. Wir müssen mit dem Wissen vor dem Anschlag diskutieren, das die Sicherheitsbehörden seinerzeit hatten.
Die Opposition im Landtag von NRW ist nicht zufrieden. Joachim Stamm von der FDP kritisiert Landesinnenminister Jäger.
Der Innenminister hat das ja so dargestellt, als wäre Nordrhein-Westfalen gar nicht das große Thema gewesen. Aber das ist eben nicht der Fall.
Und so sieht es auch Verena Schäfer von den Grünen.
Er war ja in Nordrhein-Westfalen gemeldet. Nordrhein-Westfalen war ausländerrechtlich für ihn zuständig, für das Asylverfahren. Dass er dann trotzdem sich in Berlin aufgehalten hat und nicht in Nordrhein-Westfalen, wo er eigentlich hätte sein müssen, das ist eine der offenen Fragen, die auch wir Grüne haben und ansprechen werden.
Armin Laschet von der CDU hätte sich gleich von vornherein ein härteres Vorgehen gewünscht.
Alle Informationen über diesen Gefährder hat man gewusst. Er war vollzugsfähig und ausreisepflichtig. Und insofern hätte man ihn in Haft nehmen können.
Landesinnenminister Jäger sagt, nein, man konnte Amri damals nicht in Haft nehmen, weil es keine Beweise dafür gab, dass er tatsächlich einen Anschlag plante. Jäger hat bei der heutigen Sondersitzung im Landtag gesagt, dass es einfacher sein sollte, Gefährder, die abgeschoben werden sollen, einzusperren. In Deutschland gibt es offenbar viele Fälle von Sozialbetrug durch Flüchtlinge. Der Leiter der Kripo Braunschweig, Ulf Küch, hat der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung gesagt, dass seine Sonderkommission im Moment in ganz Niedersachsen mehr als 300 Fällen nachgeht. Asylbewerber sollen sich mehrfach registriert haben, um mehrfach Sozialleistungen zu bekommen. Das ist schon länger bekannt, aber Küch zufolge sind die Täter bundesweit aktiv gewesen. Möglicherweise sei das Vorgehen organisiert gewesen. Die Kripo in Braunschweig bekommt laut Küch gerade Anfragen von Polizeibehörden aus ganz Deutschland, die Ähnliches festgestellt haben. Das Bundessozialministerium sagt, ja, das Problem gibt es, aber verschärft habe sich die Situation nicht. Wenn ihr mehr zum Thema wissen wollt, in der Redaktionskonferenz sprechen wir nochmal ausführlicher mit Ulf Küch von der Kripo Braunschweig. Er erzählt dann, wie groß das Problem aus seiner Sicht ist und welche konkreten Beispiele es für den Sozialbetrug durch Flüchtlinge gibt.
Ganze Haus ist unter Wasser, ne? Hier sehen Sie ja. Platsch, platsch.
Wie dieser Anwohnerin ging es heute vielen Menschen in Norddeutschland. Gestern Abend und in der Nacht hat es an der Ostsee eine Sturmflut gegeben, die stärkste seit ungefähr 10 Jahren. In vielen Städten, unter anderem in Rostock, Wismar und Lübeck, wurden Straßen überschwemmt und Keller geflutet. André Sammet vom Technischen Betriebszentrum Flensburg sagt, dass er vom Ausmaß der Sturmflut schon überrascht war.
Vorausgesagt war eine heftige Sturmflut, aber das, was jetzt gekommen ist, war so nicht vorauszusehen und ist höher wie die alle Jahre zuvor.
Generell hält sich der Schaden aber in Grenzen. Es gibt keine Verletzten. An manchen Orten wurden Teile der Uferpromenade beschädigt. Auf der Insel Usedom zum Beispiel. Dort ist auch ein Teil der Steilküste abgebrochen. Am meisten zu tun hatte die Feuerwehr mit Autos, die auf überschwemmten Straßen standen und vollgelaufenen Kellern. Matthias Schäfer, Sprecher der Feuerwehr in Lübeck, sagt, dass viele Anwohner ihre Häuser zu schlecht geschützt haben.
Zufrieden wäre man gewesen, wenn nicht so viele Häuser jetzt betroffen wären. Wir laufen da natürlich der Situation hinterher, weil der Eigenschutz, den die Bewohner hätten machen können, leider nicht da war. Und das ist natürlich jedes vollgelaufene Haus, frustriert natürlich auch einen Feuerwehrmann. Aber da können wir dann leider auch nichts machen.
In Norddeutschland gab es die Sturmflut, im Süden gab es Schnee und Glatteis. Das hat für viele Verkehrsunfälle gesorgt. Es gab mehr als 300. Es gab Verletzte, aber die meisten Unfälle gingen glimpflich aus. In der westtürkischen Hafenstadt Izmir hat es einen Anschlag vor einem Justizgebäude gegeben, vermutlich durch eine Autobombe. Mehrere Menschen wurden getötet. Der Gouverneur von Izmir sagt, es gebe Hinweise darauf, dass die PKK verantwortlich ist.
Und sonst in der Welt?
Nachdem sie einen Soldaten wegen Totschlags verurteilt haben, werden die zuständigen Richter in Israel massiv bedroht. Vier von ihnen, darunter auch die vorsitzende Richterin in dem Prozess, stehen jetzt unter dem Schutz von Leibwächtern. Gestern war das Urteil gegen den Soldaten gefallen. Er hatte im letzten März in Hebron im Westjordanland einen palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet. Zu dem Zeitpunkt hatte der Palästinenser aber schon mehrere Minuten lang verletzt am Boden gelegen. Deshalb urteilte das Gericht gestern, es war keine Notwehr, es war Totschlag. Dem Soldaten drohen jetzt bis zu 20 Jahre Haft. Für rechtskonservative Israelis ist der Mann allerdings ein Held. Ministerpräsident Netanyahu ist einer von vielen, die wollen, dass er begnadigt wird. Der Prozess hatte in dem Land eine Diskussion darüber ausgelöst, unter welchen Umständen israelische Soldaten auf Palästinenser schießen dürfen. Apple hat die Nachrichten-App der New York Times aus seinem App Store in China entfernt. Eine Sprecherin der New York Times sagte, das sei auf Gesuch der lokalen Behörden geschehen. Dabei sei sowohl die englisch- als auch die chinesischsprachige Variante gestrichen worden. Offenbar wolle man Leser am Zugang zur unabhängigen Berichterstattung über China hindern. Weiter sagte sie, man habe Apple gebeten, den Schritt zu überdenken. Apple selbst sagte nur, man sei darüber informiert worden, dass die App gegen chinesische Vorschriften verstoße, ohne Details zu nennen. Die New York Times hatte in der Vergangenheit unter anderem über angehäufte Reichtümer von Pekinger Spitzenpolitikern berichtet. Seitdem war schon die Website der Zeitung in China gesperrt. In der Türkei ist das erste Urteil nach dem gescheiterten Militärputsch im Juli gefallen. Zwei Soldaten sind zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Seit dem Umsturzversuch wurden in der Türkei rund 41.000 Verdächtige festgenommen. Heute haben die Behörden weitere Haftbefehle gegen fast 400 Unternehmer erlassen. Ihnen wird vorgeworfen, die Bewegung des Predigers Fethullah Gülen finanziell zu unterstützen. Die türkische Regierung macht den im Exil lebenden Gülen für den Putschversuch verantwortlich.
Wissensnachrichten.
Die Titanic liegt schon mehr als 100 Jahre auf dem Meeresgrund und sorgt jetzt seit ein paar Tagen nochmal für Schlagzeilen. Es geht um eine neue Theorie, warum das Schiff untergegangen ist. Angeblich war nämlich nicht nur der Eisberg schuld, sondern auch ein Feuer. Mathis Dirkes aus unseren Wissensnachrichten, wer kommt auf sowas?
Ja, die These kommt von einem britischen Journalisten, der hat eine Doku gemacht für den Sender Channel 4. Und er glaubt, dass es an Bord der Titanic einen wochenlangen Brand gegeben haben muss, in dem Lager für die Kohle, und dass dadurch dann die Außenhaut des Schiffes quasi schon halb kaputt war, als die Titanic dann den Eisberg gerammt hat.
Hat der Journalist dafür irgendwelche Beweise?
Naja, er hat auf jeden Fall ein paar sehr alte, sehr seltene Fotos irgendwie ausgemacht. Die wurden damals aufgenommen, kurz bevor die Titanic losgefahren ist, in Belfast in Nordirland. Unter anderem ist da eins dabei, das wohl auch lange verschollen war. Und auf diesem Foto ist eben genau diese Außenbordwand der Titanic zu sehen, mit einem dunklen Fleck drauf. Und für ihn ist das ein Beweis für dieses Feuer, das dann die Wand der Titanic kaputt gemacht hat.
Das klingt so ein bisschen weit hergeholt, ehrlich gesagt.
Ja, die These gab es aber so ähnlich auch schon mal. Es gibt einige Historiker, die diesen Brand auf der Titanic diskutiert haben. Angeblich ist er schon bei der Testfahrt ausgebrochen, konnte dann nicht mehr gelöscht werden. Und der Chef der Reederei hat dann gesagt, wir machen das trotzdem, die Jungfernfahrt muss stattfinden. Und so ist dann die Titanic im April 1912 losgefahren und ja, halt untergegangen.
Das heißt, Kate Winslet und Leonardo DiCaprio dürfen jetzt eine neue Titanic-Version machen, oder wie?
Ja, warten wir es mal ab. Also die neue Doku hat auf jeden Fall für viel Aufsehen gesorgt und es gibt auch Experten, die diese Brandtheorie für ziemlichen Quatsch halten. Und zwar auch vom Deutschen Titanic-Verein, den gibt es tatsächlich. Die Leute da sagen, sie haben das Foto mit alten Bauplänen der Titanic verglichen und meinen jetzt, da wo dieser Fleck ist, da war gar kein Kohlelager, sondern ein Laderaum für das Gepäck und dort könne es dann einfach schlechten wochenlanges Feuer gegeben haben.
So, jetzt kommen wir von einem historischen Mythos zu einem geografischen. Seit Jahrzehnten wird nämlich darüber gestritten, wo der ganz genaue Mittelpunkt von Nordamerika ist. Und da gibt es jetzt eine Antwort.
Ja, lustigerweise in einem Dorf in den USA, das ausgerechnet Center heißt. Ja, das ist im nördlichsten Bundesstaat in den USA, in North Dakota, und hat nur 600 Einwohner.
Na, der Name passt ja schon mal. Ja. Vielleicht wusste das schon jemand vorher. Warum war das jetzt so schwer, das rauszufinden? Warum hat das so lange gedauert?
Offenbar, weil es da so ganz viele verschiedene Berechnungsmethoden gab. Ein US-Geograf hatte jetzt aber wohl keinen Bock mehr auf diese langen Diskussion. Er hat jetzt nach eigenen Angaben eine neue, eine genauere mathematische Formel gefunden. Und zwar eine, die auch die Erdkrümmung mit einberechnet. Und so kommt er halt auf dieses Örtchen Center, das sich ja wahrscheinlich jetzt über seine neue Berühmtheit freut.
Wir bleiben jetzt im weitesten Sinn noch bei Mathe. Es geht um Informatik. Dass man sich da ein bisschen auskennen sollte, ist nichts Neues. Aber die Frage ist, sollen auch Grundschüler schon programmieren können? Dazu gibt es jetzt neue Vorschläge.
Und zwar in einem Artikel in der Online-Zeitung Perspective Daily. Da haben sich mehrere Wissenschaftler zu Wort gemeldet und die sagen alle durch die Bank, Grundschüler müssen programmieren lernen. Und sie sagen auch warum. 90% der Jugendlichen haben ein Smartphone, aber sie haben auch keinen Plan, wie diese Apps darauf funktionieren.
Und wie läuft das aktuell in Grundschulen?
Ja, also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel wird Programmieren gerade an einigen Schulen getestet. Jetzt nicht so richtig schon mit Code schreiben und sowas, aber die Kinder lernen zum Beispiel, wie eine E-Mail aus Berlin in New York ankommt und sowas oder was Verschlüsselung so ganz grob sein könnte. In Großbritannien ist man da schon viel weiter. Da lernen Erstklässler seit Jahren, was zum Beispiel ein Algorithmus ist oder warum es wichtig ist, seine Daten zu schützen.
Danke für die Infos, Mathis.
Wetter.
Im Westen und im Norden bleibt es am Abend trocken, im Osten und im Süden fällt Schnee. Morgen wird es nochmal kälter, dann nur noch maximal minus 10 bis 0 Grad. Dafür scheint fast überall die Sonne und es bleibt trocken. Das war das Update. Danke fürs Zuhören, sagt Ann-Kathrin Horn.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.